Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Reihe von Pannen- und Vertuschungsversuchen bei den Ermittlungen zur Neonazi-Mordserie nimmt kein Ende. Bereits im Frühjahr hatte der Bundestagsuntersuchungsausschuss alle Geheimdienstakten zur Terrorzelle NSU angefordert. Doch erst heute haben die Abgeordneten erfahren, dass der militärische Abschirmdienst 1995 eine Akte über das NSU-Mitglied Mundlos angelegt hatte und ihn als Informanten gewinnen wollte, bevor er untertauchte. Die Neonazi-Zelle soll 10 Menschen getötet haben.
Wieder einmal waren die Akten nicht ganz auf dem neuesten Stand. Nur durch eine schriftliche Anfrage des Abgeordneten Ströbele hier rechts kam jetzt heraus, der militärische Abschirmdienst MAD hatte Unterlagen zu Uwe Mundlos. Als der Mitte der 90er Jahre bei der Bundeswehr war, fiel er auf wegen rechtsextremistischen Verhaltens und wurde deshalb aktenkundig. Mehrfach hatten die Mitglieder des Untersuchungsausschusses nach solchen Unterlagen gefragt. Jedes Mal sei die Antwort Nein gewesen.
Offensichtlich bin ich also vom MAD und den anderen Vertretern der Nachrichtendienste während des Aktenstudiums belogen worden.
Die Abgeordneten aller Fraktionen sprechen von Vertrauensbruch, von Missachtung des Parlaments und zitieren den Chef des Militärgeheimdienstes kurzfristig in die Sitzung.
Wie weit kann man hier noch an Zufälle glauben, wenn jeden Tag der Berg der Zufälle 10 Meter höher wird? Das ist die Frage.
Ja, ist es ungeschickt? Ist es eine völlige Fehleinschätzung? Ist es absichtlich? Maß mir da kein Urteil an. Aber es ist nicht zu entschuldigen.
Beim MAD sind die Unterlagen vernichtet. Es gab aber Kopien in anderen Verfassungsschutzämtern. Die zeigen, der Geheimdienst fragte Mundlos, ob er Informationen liefern wolle. Kein Anwerbeversuch sei das gewesen, stellt der MAD-Chef klar.
Der MAD hat zu keinem Zeitpunkt die Absicht gehabt, Herrn Mundlos als Quelle anzuwerben.
Im Oktober will sich der Untersuchungsausschuss nun ausführlich mit dem MAD beschäftigen.
Auch wenn der MAD-Chef heute versucht hat, die Vorwürfe zu entkräften und das Durcheinander zu erklären, bei den Abgeordneten bleibt Fassungslosigkeit. Sie haben immer mehr Anlass daran zu zweifeln, dass ihre Arbeit angemessen unterstützt wird. Rückhaltlose Aufklärung, wie sie auch die Bundesregierung versprochen hatte, stellen sie sich anders vor.
Im Bundestag haben die Beratungen über den Haushalt 2013 begonnen. Finanzminister Schäuble sieht Deutschland gut gerüstet, falls sich die Konjunktur wie erwartet abschwächt. Die Opposition wirft der Regierung vor, nicht genügend zu sparen und ärmere Menschen stärker zu belasten als Reiche. Laut Haushaltsentwurf sollen die Gesamtausgaben im kommenden Jahr auf 302,2 Milliarden Euro zurückgehen. Die Neuverschuldung sinkt demnach auf 18,8 Milliarden Euro.
Niedrige Arbeitslosigkeit, hohe Steuereinnahmen, volle Staatskassen. Am liebsten würde die Bundesregierung nur davon reden, wenn da nicht die Eurokrise und die nachlassende Wirtschaftskonjunktur wären. Wolfgang Schäuble versucht dennoch, Optimismus zu verbreiten.
Deutschland ist ein ganzes Stück schockresistenter geworden. Unsere Widerstandskraft gegen unvorhergesehene Ereignisse ist größer geworden.
Die schwächelnden Euro-Länder müssten ihre Probleme vor allem selbst in den Griff kriegen. Das gelte insbesondere für die Griechen, die alle Sparauflagen strikt einhalten müssen.
Deswegen kann es in dieser Frage keine neuen Verhandlungen geben, sondern das, was vereinbart worden ist, muss von allen Beteiligten auch umgesetzt und erfüllt werden.
Die Bundesregierung müsse vom Sparen nicht reden, hält die SPD dagegen. Sie mache schließlich fast 19 Milliarden Euro neue Schulden und spare, wenn, dann an der falschen Stelle.
Sie betreiben Schönfärberei mit Blick auf den kommenden Bundestagswahlkampf. Also, Sie haben wirklich das Sparpaket nur bei den Sozialschwachen umgesetzt. Sie haben die soziale Schieflage in unserem Lande verstärkt.
Überhaupt, so die Linkspartei, seien die Kosten der Euro-Krise noch gar nicht mit eingerechnet. Der ganze Haushalt womöglich bald Makulatur.
Dieser Haushaltsentwurf ist ein Ausdruck dafür, dass Sie versuchen, bis zum Wahltag 2013 zu kommen. Ich behaupte mal, dass niemand hier im Hause übersehen kann, ob wir nicht vielleicht ganz schnell in eine große Krise kommen.
Trotz solcher Einwände hält die Koalition am langfristigen Finanzplan fest. Der sieht für das Jahr 2016 einen Haushalt ohne neue Schulden vor.
Das Bundesverfassungsgericht wird morgen, wie geplant, seine Entscheidung zum dauerhaften Euro-Rettungsschirm ESM und zum Fiskalpakt bekannt geben. An dem Termin ändere sich nichts, bekräftigten die Karlsruher Richter, trotz eines Eilantrags des CSU-Politikers Gauweiler. Er wollte eine Verschiebung erreichen, nachdem die Europäische Zentralbank vergangene Woche angekündigt hatte, unbegrenzt Anleihen von Krisenstaaten zu kaufen.
Auf ein Donnerwetter aus Karlsruhe hoffen für morgen zumindest die Kläger. Heute schon liefen am Bundesverfassungsgericht die Vorbereitungen an. Das Medieninteresse ist hoch. Dass es überhaupt zur Urteilsverkündung morgen kommt, hat das Gericht heute nochmal klargestellt. Der auf den 12. September anberaumte Termin zur Verkündung einer Entscheidung bleibt aufrechterhalten. Mit dieser Pressemitteilung reagierte das Gericht heute auf einen zusätzlichen Eilantrag von ihm, Peter Gauweiler. Er hatte versucht, die Urteilsverkündung verschieben zu lassen, weil die Europäische Zentralbank jetzt unbegrenzt Staatsanleihen ankaufen wolle, habe sich die Situation auch für den europäischen Rettungsschirm verändert. Inhaltlich hat der zweite Senat um Gerichtspräsident Voskuhle noch keine Entscheidung zu Gauweilers neuem Antrag veröffentlicht. Wie die Richter damit umgehen werden, ließen sie offen. Rückblick: Die ersten Klagen und Eilanträge wurden eingereicht, direkt nachdem der Bundestag die Beteiligung an ESM und Fiskalpakt beschlossen hatte. In der mündlichen Verhandlung im Juli trugen die Kläger vor, die Euro-Rettung werde zu einem Fass ohne Boden. Das Gericht kündigte an, schon jetzt im Urteil zum Eilverfahren die inhaltliche Richtung vorzugeben.
Es gibt den Zeitdruck und das Gericht muss schnell arbeiten, aber darf nicht, zu schnell arbeiten, darf nicht die Sachen gewissermaßen zu schnell über den Kamm scheren.
Morgen früh werden dann die roten Roben bereit liegen. Um 10 Uhr kommt das Urteil. Bislang hat das Bundesverfassungsgericht stets alle Schritte hin zu mehr Europa akzeptiert, aber immer auch Grenzen gesetzt und Bedingungen eingefordert. Sollte das Gericht auch beim Euro-Rettungsschirm auf dieser Linie bleiben, stellt sich die spannende Frage, wie genau sehen die Bedingungen aus und wie kann man sie verbindlich umsetzen?
Über die Entscheidung in Karlsruhe berichtet die ARD morgen um 9.55 Uhr in der Sondersendung Bundesverfassungsgericht live. Auf tagesschau.de finden Sie ein Interview mit dem Staatsrechtler Franz Mayer zu den Optionen der Karlsruher Richter und den möglichen Folgen für die Politik. Spanien will sich im Falle weiterer internationaler Finanzhilfen keine Sparauflagen diktieren lassen. Ministerpräsident Rajoy sagte in einem Fernsehinterview, es gebe klare rote Linien, die Spanien nicht übertreten werde. Als Beispiel nannte der konservative Politiker die Renten, die unangetastet bleiben müssten. Ob seine Regierung überhaupt weitere Finanzhilfen bei der EU beantragen wird, ließ Rajoy offen.
Selbstbewusst, so sahen Spaniens Zeitungen den Auftritt von Ministerpräsident Rajoy. Von Europa lasse er sich das Sparen nicht diktieren, war da zu lesen. Für diese Worte gab es vorsichtige Zustimmung. Ich bin mit ihm einverstanden, meint diese Frau. Ich hoffe, dass wir einen Ausweg finden. Der Präsident macht, was er kann und was er will. Er möchte Zeit gewinnen, aber das löst die Probleme nicht. Es war sein erstes Fernsehinterview seit den Wahlen im November. Rajoy sucht bei sinkender Popularität die Offensive. Er werde nicht alles akzeptieren, nur damit die Europäische Zentralbank wieder Staatsanleihen aufkauft. Mir würde es nicht gefallen, wenn uns gesagt wird, in welchen konkreten Bereichen wir kürzen müssen. Aber noch wissen wir gar nicht, ob ein Hilfsantrag notwendig ist. In Madrid war heute der finnische Ministerpräsident Katainen zu Gast. Die deutlichen Worte Rajoys von gestern spielten keine Rolle. Die seien für das heimische Publikum gedacht, meinen Beobachter. Rajoy hat ein ernstes Problem mit der öffentlichen Meinung. Die Spanier möchten nicht hören, dass Europa ihnen schwere Auflagen macht. Und Rajoy hat das erkannt. Noch reagieren die Märkte gelassen, die Zinsen für Staatsanleihen stiegen nur gering. Analysten warnen, dass Äußerungen wie die von Rajoy erneut zu Verunsicherung führen könnten.
Griechenland kämpft für einen Verbleib in der Eurozone. Der griechische Ministerpräsident Samaras hat dem Chef der Europäischen Zentralbank Draghi heute weitere tiefgreifende Reformen zugesichert. Bei dem Treffen in Frankfurt am Main waren sich beide Seiten einig, dass Griechenland bereits wichtige Schritte getan habe. Die EZB überwacht gemeinsam mit EU und Internationalem Währungsfonds den Sparkurs des Landes. Diese sogenannte Troika entscheidet kommende Woche über weitere Milliardenhilfen für Athen. In Syrien sollen Aufständische ein Massaker an Regierungssoldaten verübt haben. Die Organisation syrischer Menschenrechtsbeobachter veröffentlichte ein Video, das die Tat belegen soll. Es wurde offenbar in Aleppo aufgenommen. Der Film ist sehr grausam, deshalb zeigen wir nur Standbilder. Zu sehen sind die Leichen von etwa 20 Menschen in Uniformen der Regierungstruppen. Sie wurden gefesselt, aufgereiht und erschossen. Männer, die sich als Kämpfer der Opposition ausgeben, posieren neben den Toten. Die Organisation syrischer Menschenrechtsbeobachter erklärte, sie wolle nicht nur Regierungsverbrechen dokumentieren, sondern alle Menschenrechtsverletzungen.
Bei einem Selbstmordanschlag auf eine Polizeistation in Istanbul sind ein Polizist und der Attentäter getötet worden. 7 Menschen wurden verletzt. Der Angreifer hatte nach offiziellen Angaben eine Granate in die Polizeiwache geworfen und sich dann vor dem Gebäude in die Luft gesprengt. Zu dem Anschlag in der türkischen Metropole hat sich die linksextreme Terrorgruppe Revolutionäre Volksbefreiungsfront bekannt.
11 Jahre nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 hat Amerika der Opfer gedacht. In New York verlasen Hinterbliebene die Namen der 2753 Menschen, die im World Trade Center getötet wurden. Am Pentagon in Washington, dem zweiten Anschlagsziel der Terroristen, legte US-Präsident Obama einen Kranz nieder. Auch in Shanksville in Pennsylvania gab es eine Gedenkveranstaltung. Vor 11 Jahren hatten Islamisten 4 Passagiermaschinen entführt und zum Absturz gebracht.
New York, Ground Zero, heute Vormittag. Gedenkfeier zum 11. Jahrestag des Anschlags. Die Glocke ertönt um 8.46 Uhr, als damals das erste Flugzeug im Nordturm des World Trade Centers einschlug. Zum Verlesen der Namen trauern die Angehörigen der Opfer an der Gedenkstätte. Manche zeichnen die eingravierten Namen der Opfer nach. Von über 1.000 wurden die sterblichen Überreste nie gefunden. Die Trauer überwältigt manche noch immer. Nein, Routine ist das immer noch nicht. Präsident Obama bei der Gedenkfeier am Pentagon in Washington, wo damals der von den Terroristen gesteuerte American Airlines Flug Nummer 77 einschlug. So schmerzvoll dieser Tag heute ist und immer bleiben wird, sagte Präsident Obama, kein Terroranschlag kann je verändern, wofür wir alle stehen. Wir stehen für unsere Werte und für die Hoffnung, zu der wir uns bekennen. To the hope that we confess. Shanksville, Pennsylvania. Vizepräsident Joe Biden bei der Gedenkfeier dort. Auch hier schlug an jenem 11. September ein Flugzeug ein. Alle Passagiere fanden den Tod. An Ground Zero in New York sprachen anders als im letzten Jahr keine Politiker. Die Feier selbst dort endete in Stille.
Die amerikanische Philosophin Judith Butler ist mit dem Adorno-Preis der Stadt Frankfurt am Main ausgezeichnet worden. Butler sei eine der maßgeblichen Denkerinnen unserer Zeit, so die Begründung. Ihre Schriften zu Feminismus, Geschlechterforschung und Ethik hätten einen kaum zu überschätzenden Einfluss. Vor der Paulskirche gab es Proteste gegen Butler wegen israelkritischer Äußerungen. Der Zentralrat der Juden wirft ihr vor, radikal-islamische Gruppierungen wie Hezbollah und Hamas als legitime soziale Organisationen bezeichnet zu haben. Butler, selbst Jüdin, ging in ihrer Dankesrede nicht darauf ein. In Zeitungsinterviews hatte sie von einem Missverständnis gesprochen.
Bei Berlin hat Bundeskanzlerin Merkel die internationale Luft- und Raumfahrtausstellung ILA eröffnet. Bis Sonntag stellen mehr als 1200 Aussteller aus 46 Ländern ihre Innovationen vor. Die ILA ist die erste Veranstaltung auf dem neuen Messegelände am künftigen Hauptstadtflughafen. Weniger Treibstoffkosten, alternative Kraftstoffe sowie neue Fluggeräte stehen im Mittelpunkt. Von Freitag bis Sonntag ist die Messe für Privatbesucher offen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 12. September.
Kühlere Luft verdrängt in der Nacht die noch sehr warme Luftmasse im Süden und Osten Deutschlands. Der Luftmassenwechsel geht mit Unwettern einher. Es gelten Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Vor allem in der ersten Nachthälfte können die Gewitter teilweise unwetterartig ausfallen. Der Regen verlagert sich dann mehr und mehr in den Osten und Süden. Am Tag regnet es noch im Süden und in Teilen Sachsens, an den Alpen ergiebiger Dauerregen, sonst Sonne, dichte Wolken, hier und da Schauer. Bei Gewittern schwere Sturmböen, am Tag weht der Wind mäßig bis frisch, in Böen stark, an der Nordsee sowie auf den Bergen stürmische Böen. Heute Nacht 16 Grad in Niederbayern, 6 Grad in den westlichen Mittelgebirgen. Am Tag 12 Grad im Harz, 18 Grad in Brandenburg. Am Donnerstag lässt der Regen an den Alpen nach, sonst ist es wechselhaft, vor allem im Norden und Westen regnet es etwas. Am Freitag wird es im Norden immer regnerischer und sehr windig, Richtung Süden ist es freundlich. Am Samstag ist es teils freundlich, teils dicht bewölkt, stellenweise regnet es etwas.
Die Tagesthemen mit Karin Mioska melden sich in der Halbzeitpause des WM-Qualifikationsspiels Österreich-Deutschland gegen 21:20 Uhr. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Thank you.